Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Begrüße ich ganz herzlich zu diesem ersten Abend über den Heiligen Geist. Ich sage ein paar Takte zu mir persönlich. Manche kennen den Spruch ja schon. Es hat sich auch nicht wirklich was geändert da in meinem Leben. Aber ich bin Baujahr 1950, komme aus Linz an der Donau. Da bin ich gebürtig. Ich bin in einer typischen Nachkriegskindheit unter sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen. Wir hatten da eine Wohnung, so nennt man das, mit 11 Quadratmetern, so groß sind heute die Badezimmer in der Regel, und ein wenig einfühlsamer Pädagoge hat von mir mal gesagt, sie hätten mich aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, so wie man Dreck praktisch von der Straße abkratzt. Der Humor Gottes in meinem Leben ist dann gewesen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen verbracht habe. Das fing schon an mit dem Kinderheim in Schloss Leonstein, da, wo ich 6 Jahre gewesen bin. Dann kam Schloss Klaus dazu, später noch die Burg Klaus, und meinen Lebensabend, den verbringe ich auf Burg Sternberg. Das ist der Familiensitz meiner Frau. Sie ist eine von Hippel, also von Adel. Ich bin auch adelig, ich bin von zu Hause. Und die Agnes hat später dann einmal gesagt, als sie mich geheiratet hat, da hätte ich sie zur Schnecke gemacht. Sonst ganz viele Jahre im Dienst auf Schloss Klaus, angefangen von Konfirmandenrüstzeiten, Jugendfreizeiten, Bibelschulunterricht, Erwachsenenarbeit, viele Außendienste, die dann hinzugekommen sind, ebenso auch die Studienreisen nach Israel, eine sehr bereichernde Erfahrung, und dann auch noch die Aufbauarbeit in Rumänien in diesem Projekt bei Kronstadt oder Brasov, Rosenau, Rižnov, wo heute ein ganzes Zentrum steht, und da werde ich noch ein paar Takte ganz am Ende sagen, und wir werden darüber was sehen und hören. Das sind so die Sachen zu meiner Vita, und ich steige direkt ein. Ein paar Anmerkungen zunächst einmal vorweg, damit wir gleich im richtigen Gleis sind. Was ich einerseits vermitteln möchte, ist die klassische Lehre vom Heiligen Geist, und die finde ich in der Schrift, und nicht in zahllosen Berichtungen oder Behauptungen über Erfahrungen und Erlebnisse. Da lässt sich vieles auch überhaupt nicht verifizieren, auch nicht wiederholen, und die Quelle bestimmter Erfahrungen, Erlebnisse oder Manifestationen ist auch nicht immer eindeutig auszumachen. Das Zeugnis der Schrift zu dem Thema ist entscheidend, nicht die zahllosen Stimmen, die sich zu Wort melden. Das eine. Das andere ist, sage ich auch vorweg, wir haben nicht wirklich viel Zeit, das Zeugnis der Schrift zu dem Thema zu entfalten. Dafür brauchten wir mehr als doppelt so viel Zeit. Wer es trotzdem gründlich studieren will, und ich mache dazu wirklich Mut, ihr bekommt von mir einen Materialkoffer, da ist alles drin, was ich zu dem Thema erarbeitet und gesammelt habe. Ihr werdet auch nicht zahllose Bibelstellen von mir bekommen jetzt einmal, aber so in der Gliederung sind dann sowieso viele Texte angeführt, damit ihr wisst, wo ich das her habe. Ein erster Einstieg, so als Einstimmung, Theologie und Erfahrung. Wie ist das eigentlich? Was ist wichtiger, die Landkarte zu studieren oder am Meer zu stehen oder in einer Wüste? Und C.S. Lewis hat das einmal in seinem Buch Pardon, ich bin Christ sehr interessant dargestellt. Er schreibt, unter Theologie versteht man die Wissenschaft von Gott, und ich denke, dass jeder, der über Gott nachdenkt, möglichst klare und exakte Vorstellungen haben möchte. Und es ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, warum manche der Theologie etwas distanziert gegenüberstehen. C.S. Lewis schreibt dazu in seinem Buch: Ich erinnere mich, wie nach einem Vortrag einmal, den ich vor Fliegenden gehalten habe, ein alter, leicht verkniffen wirkender Offizier aufstand und sagte: Ich kann mit all dem Zeug nichts anfangen. Aber verstehen Sie mich recht, ich bin kein unreligiöser Mensch. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, ich habe ihn gespürt, da draußen in der Wüste, als das große Geheimnis. Gleiches lässt sich übrigens sagen von einer atemberaubenden Brandung, dem Erlebnis des Meeres. Aber gerade deswegen glaube ich nicht an die vielen kleinen Dogmen und Formeln, die ihr für ihn habt. Für jeden, dem Gott wirklich begegnet ist, ist das alles so unbedeutend, so pedantisch und so unwirklich. Und C.S. Lewis fährt fort, in gewissem Sinn gebe ich dem Mann recht. Wahrscheinlich hatte er draußen in der Wüste wirklich ein echtes Gotteserlebnis und als er sich von diesem Erlebnis den christlichen Glaubenssätzen zuwandte, ging er tatsächlich aus einer realen Welt in eine weniger reale. Wie ein Mensch, der einmal vom Strand auf die weite See hinausgeschaut hat und dann nach Hause geht und sich das Meer im Atlas auf einer Karte anschaut. Er wendet sich von einer realen zu einer abgebildeten, schematisierten Welt. Von wirklichen Wellen zu einem farbigen Stück Papier. Und das ist die Sache natürlich, um die es geht. Küste, Wüste oder halt bloß eine Landkarte. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Zugegeben, die Karte ist nichts als farbiges Papier. Doch zweierlei ist zu beachten. Zum einen basiert sie auf den Erkenntnissen zahlloser Seeleute, die das wirkliche Meer befahren haben. Und damit stecken in jeder angefertigten Landkarte eine Unmenge von Erfahrungen, die ebenso realistisch sind wie unser Blick von der Küste. Doch während sich's bei uns nur um einen einzelnen Blick handelt, fasst die Karte all die verschiedenen Einzelbeobachtungen zusammen. Und zweitens ist die Karte für jeden, der irgendwann einmal reisen will, absolut unentbehrlich. Sehr klar. Solange wir nur am Strand spazieren gehen wollen, ist das Meer selbst ein weit erfreulicherer Anblick als eine Karte. Aber für eine Reise nach Amerika wird eine Karte nützlicher sein als alle Spaziergänge am Meer. Theologie, das ist so eine Landkarte. Bloßes Lernen und Nachdenken über die Lehren des Christentums ist sicher weniger wirklich und weniger aufregend als jene Dinge, die meinem Freund in der Wüste begegneten. Die Lehre ist nie Gott selber. Sie ist nur eine Art Karte. Aber diese Landkarte beruht auf den Erfahrungen zahlloser Menschen, die wirklich mit Gott in Berührung standen. Erfahrungen im Vergleich zu denen, diese frommen Schauder der Gefühle, die sie vielleicht einmal haben, die sind sehr bruchstückhaft und verworren. Das bedeutet, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir schon die Karte zur Hand nehmen. Also Theologie ist eine Landkarte. Uns ist zugleich die Einladung, Erfahrungen zu machen. Man sollte nicht eins gegen das andere ausspielen, beides gehört zusammen. Und wir werden nirgendwo hingelangen, wenn wir nur auf die Karte starren. Und wir müssen uns aber auch ans Meer gehen, um seine Majestät zu erfahren. Und das möchte ich an diesen Abenden mit euch tun, die Landkarte studieren und auch Handreichung geben, wie Erfahrungen gemacht werden oder wie man mit diesem Gott lebt. Dazu, wenn wir einen Blick jetzt auf die Landkarte werfen, als nächstes einmal zurück an den Anfang. Ich habe so meine vertrauten Bilder, wenn man über den Heiligen Geist redet, dann muss man wissen, das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten, das ist der Brennpunkt verwirklichten Heils. Durch den Heiligen Geist haben wir die Gegenwart Gottes im Menschen. Menschsein im Sinne Gottes hat seinen Ursprung im Innewohnen des Heiligen Geistes, das heißt die Gegenwart von Gottes Geist im Menschen, die macht überhaupt erst den Menschen zum Menschen. Der Mensch wird uns in der Schrift vorgestellt als Ebenbild Gottes, Zelem, das bedeutet so viel wie ein Repräsentant Gottes. Ein anderes Wort für Bild im gleichen Text ist Demut, und das heißt so viel wie Ähnlichkeit. Also über den Menschen wird gesagt, er steht in einer Beziehung zu Gott und er ist Gott ähnlich. Und nach dem Zeugnis der Schrift hat der Mensch ein dreifaches Leben. Man redet beim Menschen davon, dass er nach 1. Thessalonicher 5, 23 hat, Geist, Seele und Leib ist. Auch Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 hat das drinnen. Da ist die Rede von Seele, von Geist und Mark und Bein. Also der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Der biblische Schlüsselvers dazu ist dann 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, wo uns gesagt wird, dass Gott einen Menschen formte aus Erde vom Acker. Er hat einen Leib von der Erde, Afar Hadama. Und dann wird von diesem Menschen gesagt, diesem Wesen, er ist belebt vom Geist Gottes, Neshama, das ist dieser Odem Gottes. Und so wird er eine lebendige Seele, Nefesh, wir sehen später noch etwas dazu. Und das heißt jetzt nichts anderes, der Mensch ist geschaffen, das Leben Gottes in sich zu tragen. Diese Berufung, die durfte er in Freiheit leben, aber es war seine Berufung, vom Leben Gottes belebt sein. Und zwar sollte sein Geist dieses Leben tragen, von diesem Leben erfüllt sein. Darin unterscheidet er sich von jeder anderen Kreatur. Darum schuf Gott den Menschen und das ist seine einzigartige Bestimmung. Wie gesagt, die Gegenwart Gottes im Menschen, die macht den Menschen erst zum Menschen. Der Mensch hat diese Beziehung in Freiheit leben können. Das Paradies war kein goldener Käfig. Aber an diesem Baum der Erkenntnis, da konnte der Mensch entscheiden, ob er bei Gott bleiben oder und aus Gott leben wollte oder ob er dieses Leben an Gott zurückgibt und es verwirft. 1. Mose 2, 17, da steht dann, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Baum der Erkenntnis, da geht es nicht in erster Linie darum, dass der Mensch sozusagen, ja, wie soll ich sagen, weiß und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, dass der Art, dass da steht, das geht noch weiter. Es geht nicht nur um ein Wissen über Gut und Böse, sondern um ein Befinden über Gut und Böse. Das heißt, dass der Mensch sich an einer Sache vergreift, die Gott sich vorbehalten hat. Was gut und böse ist, legt Gott selber fest. Und wenn der Mensch jetzt von der Frucht nimmt, bringt er damit zum Ausdruck, ich nehme die Erkenntnis oder die Entscheidung, das Befinden über gut und böse in die eigene Hand. Und Gott sagt, an dem Tag, wo du das machst, musst du sterben. Dann wirst du dieses Leben aus Gott verlieren. Sterben heißt also, das Leben aus Gott verlieren. Da kann man durchaus noch seelisch und leiblich lebendig sein. Sterben ist der Verlust geistlichen Lebens, der Rückzug des Heiligen Geistes aus einem Leben. Und dann wissen wir, wie es gekommen ist. Ich brauche es jetzt nicht groß schildern, aber das Urproblem des Menschen, das ist der Verlust des Heiligen Geistes. Epheser Kapitel 2, im Vers 1 und im Vers 5 wird gesagt, dass wir tot sind oder tot gewesen sind in Übertretungen und Sünden. Johannes 5, 24 redet davon, dass ein Mensch, der sich Christus zuwendet, nicht ins Gericht kommt, sondern vom Tod ins Leben hindurchdringt. Urproblem des Menschen. Seine Entscheidung, ohne Gott auszukommen. Ich brauche Gott nicht zum Mensch sein. Ich kann Mensch sein ohne Gott. Und in der kleinen Darstellung sieht man hier, wie der Mensch da auf dem Kopf steht, wie unten da, wo der Geist Gottes eigentlich wohnen sollte, der Tod eingezogen ist und wie sich dieser Tod dann auch in der Seele ausbreitet. Also Urproblem des Menschen, die Entscheidung, ohne Gott zu leben. Ich brauche Gott nicht zum Mensch sein, kann Mensch sein ohne Gott. Und diese Entscheidung, dieser Schritt, der hat dann ganz bestimmte Folgen. Nämlich diesen Verlust des Heiligen Geistes. Der Mensch verliert das Leben Gottes, Gott nimmt sein Leben weg, der Mensch ist geistlich tot. Und dann verliert der Mensch ohne den Geist Gottes die Gemeinschaft mit Gott. Er ist getrennt von Gott. Und er erfährt Einsamkeit und Trennung als Folge. Er legt sich einen neuen Glauben zurecht. Ich kann jetzt denken, fühlen und wollen ohne Gott. Der Mensch lebt jetzt ohne Steuerung durch Gott. Falsche Dinge geraten an die erste Stelle. Nicht das, was von Gott gekommen war, der Geist, das wird in den Staub getreten. Und das, was aus dem Staub gekommen ist, der Leib, das wird dann zu Gott gemacht und erhöht. Man könnte da stundenlang über diese Problematik reden. Jedenfalls der Mensch steht auf dem Kopf. Und dann sagt uns 1. Mose Kapitel 5, Vers 3, die Kinder, die werden wie die Eltern. Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Das heißt, was Adam an Seth und die anderen Nachkommen weiterreicht, ist dieser geistliche Tod. Der Mensch gleicht jetzt diesem Bild Adams, nicht mehr dem Bilde Gottes. Die Kinder werden also wie die Eltern, und natürlich, dieser Mensch kann sich selber nicht helfen, kann sich selbst nicht erlösen. Selbsterlösung funktioniert nicht. Und genau da setzt dann das Evangelium ein. Und das ist das Dritte zunächst einmal, dass man sich noch einmal erinnert. Was war am Anfang? Nun, der Mensch war Ebenbild Gottes, Träger seines Lebens. Was ging verloren? Die Ebenbildlichkeit und das Leben aus Gott. Warum ist Christus dann gekommen? Nun, Christus ist der erste normale Mensch seit Adam. Er ist Ebenbild und Träger des Lebens. Er stirbt den Tod für Sünden und bringt das Leben zurück. Und dann, so schaut Christus aus und er bringt das Leben zurück. Und wenn man fragt, was bringt jetzt das Heil? Nun genau das, die Wiederherstellung des Ebenbildes und wiederbelebt sein mit dem Leben Gottes. Man kann es auch ein bisschen einfach formulieren, dass man sagt, es geht beim Heil nicht in erster Linie darum, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass durch uns letzten Endes der Himmel wieder auf die Erde kommt, dass Gott wieder Wohnung im Menschen nimmt, dass der Mensch wieder zu einer Behausung Gottes wird, dass der Mensch wieder jemand ist, in dem Gott gegenwärtig und präsent ist. Das ist das Ziel des Heils. Dazu ist Gott eingetreten in die Welt des Menschen, hat einen Weg an der Trennung vorbeigefunden, kam selber auf die Ebene des Menschen, bringt den Menschen die Erinnerung an das verlorene Leben zurück. Das ist Weihnachten sehr eindrücklich zu fassen, wenn man es noch fasst. Aber Weihnachten ist noch nicht das ganze Evangelium. Und dann ist Gott da sehr nahe gekommen und das kann uns durchaus berühren. Aber es vermag uns noch nicht nachhaltig zu verändern. Für mich vielleicht die spannendste Illustration, was es überhaupt heißt, dass Gott eintritt in eine Welt des Todes. Das habe ich mit meinem Sohn Michael erlebt vor vielen, vielen Jahren. Da war er erst etliche Wochen alt und wir sind mit ihm Urlaub gefahren, da nach Kärnten runter, hat zu Hause schon ein bisschen geschnupft und gekränkelt. Und das ist nicht besser geworden, sind wir zum Arzt gefahren, der konnte nichts wirklich feststellen, es ist weiter nicht besser geworden, haben wir eine Kinderärztin aufgesucht und als die den Michi da gesehen hat, wie der da ausschaut, so mit dieser marmorierten Haut und ganz flache Atmung, sagt, um Himmels Willen, fahren Sie sofort ins Krankenhaus, ich lasse ein Bett auf der Intensivstation reservieren in Villach, fahren Sie nicht nach Klagenfurt, das geht sich nicht mehr aus. Ja, und dann liegt der Michi da auf der Intensivstation und ist da so angeschlossen an die Schläuche, an das Beatmungsgerät und so weiter, weil er aus eigener Kraft nicht mehr atmen kann. Und das geht tagelang so dahin, nichts bessert sich, er hat eine ganz schwere Bronchiolitis gehabt. Dann haben die Schwestern gesagt, dann probieren wir jetzt mal mit Blutspende, hat nichts geholfen. Und dann hat die Schwester gesagt, jetzt gibt es noch eins, Herr Schneck, Sie können selber Blut spenden, aber Sie müssen wissen, es geht nur einmal im Leben. Ich sage, ja klar, mache ich das und ich lege mich hin, mir wird das Blut abgenommen. Das war für mich ein Bild, das ich nie vergessen werde. Mein Blut wird abgenommen, von meinem Leben wird was hinübergebracht zu dem kleinen Wurm da, einem Todgeweihten. Und er empfängt dieses Leben. Und es hat keine halbe Stunde gedauert. Da ist die Haut rosig geworden. Da hat er angefangen mitzuarbeiten, mitzuatmen. Die Schwestern haben ihn noch eine Weile an den Schläuchen gelassen, sicher ist sicher. Aber nach 2-3 Tagen war er dann endgültig über den Berg. Aber das ist diese unglaubliche Sache, die Weihnachten tatsächlich passiert, dass Gott hereinkommt in eine Welt des Todes und er als der Lebendige betritt diese Welt des Todes und bringt in Christus überhaupt das Leben zurück. Aber wie gesagt, da ist Gott uns sehr nahe gekommen, es kann uns auch sehr berühren. Aber es vermag noch nicht nachhaltig zu verändern. Christus ist die Tür dann zurück in die Beziehung, Johannes 10, Vers 9. Am Kreuz, da schafft Gott die Versöhnung. Am Kreuz, da kriegen wir Vergebung. Aber auch das Kreuz ist noch nicht das ganze Evangelium. Wie gesagt, da werden wir versöhnt, aber noch nicht verändert. Uns wird vergeben, aber wir sind noch nicht verwandelt. Nicht einmal Auferstehung ist schon das ganze Evangelium. In seiner Auferstehung hat Jesus dann als Erster einer neuen Schöpfung das neue unverwüstliche Auferstehungsleben empfangen. Er ist der Erstling aus den Toten, kann man schön nachlesen in 1. Korinther 15. Aber auch die Auferstehung Jesu ist noch nicht das ganze Evangelium. Da haben wir nur eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Es geht aber um ein Leben vor dem Tod. Denn wer vor dem Tod kein ewiges Leben empfangen hat, bekommt es auch nachher nicht. Aber auch damit ist das Evangelium noch nicht am Ziel. Evangelium ist nicht, dass Gott uns Gebot und Moral gibt. Evangelium ist nicht, dass Gott in diese Welt eintritt, auch noch nicht, dass Jesus für uns stirbt, auch nicht, dass er auferstanden ist. Evangelium geht einen ganz entscheidenden Schritt weiter und das lesen wir in Johannes, Kapitel 20, die Verse 21 bis 22. Sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und das ist nichts anderes als Genesis-Sprache. Jesus wiederholt an den Jüngern hier den Schöpfungsakt. Jesus haucht sie an, so wie Gott in diesen Erdenkloß hineingehaucht hat und diesem Erdenkloß sein Leben mitgeteilt hat, seinen Odem, diesen Geist Gottes, diesen Neshama in den Menschen hineingegeben hat. Genauso macht Jesus das bei den Jüngern. Das ist ein Schlüsselmoment der Weltgeschichte. Jesus wiederholt an seinen Jüngern hier den Schöpfungsakt. Und das ist das Ziel des Heils. dass Gott durch seinen Geist wieder gegenwärtig ist im Menschen. So wird es uns dann in Apostelgeschichte 2, die ersten 4 Verse beschrieben. Und dann hast du das Bild, wenn du so möchtest, komplett der Mensch, der wiedergeboren wird, kommt wieder auf die Füße, trägt wieder das Leben Gottes in sich. Der Geist Gottes zieht ein, nimmt Wohnung. Es bleibt uns dieser schwarze Knödel, das Fleisch, der wird uns noch beschäftigen. Aber das Ziel des Heils ist, dass der Mensch den Heiligen Geist wieder empfängt. Und dass Gott durch seinen Geist wieder gegenwärtig ist im Menschen, damit der Mensch wieder aus Gott lebt. Und dass Gott den Menschen wieder erfüllen und steuern kann. Dass der Mensch wieder eine Behausung Gottes wird, Ausdruck Gottes in dieser Welt. Überhaupt, dass Gott sein Ebenbild wieder zurückbekommt. Und was in Johannes 20, 21 bis 22 so an den Jüngern vorweggenommen wird, das wird dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die ersten 4 Verse zur Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Evangelium ist, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wieder in uns lebt. Das ist das Ziel des Heils und das von Anfang an gegangen ist. Nächste Abteilung, Heilige Geist jetzt, wer ist das? Nun, vom Sprachbefund her, Geist ist im Griechischen Pneuma. Und das ist ein Neutrum, ein sächliches Wort. Und es ist hier schon interessant, entgegen den grammatikalischen Regeln werden diesem Wort, dem Griechischen, immer männliche Fürwörter zugeordnet. Also man redet von ihm, von er oder sein. Er, das ist das Wort, das verwendet wird. Nicht es, findet es eine ganze Reihe Texte im Johannesevangelium, vor allem in den Abschiedsreden drin. Gerade im Kapitel 16, da steht es mehrfach, Ekainos, so ein emphatisches, ganz stark betontes Fürwort. Er, jener, dieser. Also, für ein Wort, das sächlich ist, wird das männliche Fürwort verwendet. Und dem Hauptwort werden immer Eigenschaftswörter mit maskulinen Endungen zugeordnet. Das heißt Pneuma Hagios, erster Fall, und Pneuma Hagion. Heißt also ganz schlicht und einfach, der Heilige Geist ist nicht etwas, sondern er ist jemand. Er ist eine Person. Eine Person, kein Einfluss, keine Flüssigkeit, keine Atmosphäre, auch nicht einfach eine Kraft. Der Heilige Geist hat Kraft, er ist nicht bloß eine Kraft. Die Symbole für den Heiligen Geist sprechen dann von seinen Funktionen, nicht von seinem Wesen. Und jetzt wird es natürlich sofort spannend. Er ist eine sehr souveräne Person. Und es ist besser, nicht zu sagen, einfach so, ich habe ihn. Gut, die Frage ist schon richtig, ist nicht falsch, wenn man die stellt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Aber es geht nicht in erster Linie darum zu sagen, ich habe ihn, sondern er ergreift Besitz von mir. Und da muss man sich auch im Klaren sein, ich kriege auch nicht nur etwas von ihm. Er kommt immer ganz. Erfüllt mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht, dass ich mehr von ihm bekomme, sondern er bekommt alles von mir. Und dann wird jeder Bereich des Lebens ihm unterstellt und von ihm ausgefüllt. Als ich meine Frau Agnes kennen und lieben gelernt habe, damals in Capemore in der Bibelschule, da war das für mich so eine tolle Sache. Also ihre Ohren, die haben mich fasziniert. Der hat wunderschöne Ohren, im Gegensatz zu meinen Fliegern. Und die Kniescheiben, ich kann euch sagen, ich bin sowas von abgefahren auf die Kniescheiben. Agnes hat gesagt, geht nicht, ich bin eine Person. Du hast mich ganz oder gar nicht. Du nimmst, was zwischen den Ohren ist, und du nimmst alles, was bei den Kniescheiben drunter und oben auf drüber. Du nimmst alles. Ich komme nicht auf Raten, ich komme nicht in Portionen, sagt der Heilige Geist, sondern ich komme immer ganz. Denn ich bin eine Person und man hat nicht etwas von mir, sondern man hat mich immer ganz im Leben. Und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist ist eben nicht, dass er eine Flüssigkeit ist, die man dann so nachfüllen könnte, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist heißt nicht, dass ich mehr von ihm bekomme, er ist schon ganz da, sondern dass er alles von mir bekommt. Wir haben es am Schluss, manchmal so stellen wir immer die Frage, ja, was wollt ihr denn eigentlich hier? Ne, ist die falsche Frage, wenn man Gästen empfängt. Ne, was wollt ihr hier eigentlich? Und nein, wir sagen es freundlicher dann auch. Und was sind eure Erwartungen? Und das Hauptwort, das immer vorkommt, wir wollen hier auftanken. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Gell? Man will mal ausschlafen, es sollen andere für mich kochen, obwohl bei unserer prekären Küchensituation am Schluss uns fehlen zwei Köche, müssen die Gäste womöglich auch bald mit anpacken, wenn sie was zu essen wollen. Auftanken, ja, und man will die Kinder mal abgeben, ne, bei der Kinderbetreuung, und die sollen sie kaputt spielen bis 9 Uhr abends und dann kann man sie wieder ins Bett legen. Man will wandern, man will frische Luft und einfach auftanken, Seele baumeln lassen, Batterien aufladen oder alles so, diese Sprüche, die wir kennen. Aber im Grunde ist es eine falsche Antwort, wenn es darunter zu verstehen ist, wir sollen die Leute mit Heiligem Geist auffüllen. Wir können euch nicht mehr geben, als ihr ohne dies schon habt. Und wir können euch nicht den Stutzen reinknallen und euch dann auffüllen mit Heiligem Geist. Und wenn die Woche zu Ende ist, dann fahrt ihr vom Schlossberg runter und dann singt ihr unterwegs schon. Von nun an geht's bergab. Schloss liegt ja auf diesem Berg da oben und in Regensburg sind schon 7% vom Sprit wieder verbraucht und das geht nach Hause so und wenn ihr in einem halben Jahr wiederkommt zur nächsten Freizeit, lauft ihr alle schon auf Reserve. Wir können euch nicht mehr Heiligen Geist vermitteln, als ihr sowieso habt. Außer es muss sich jemand erst einmal bekehren. Was wir können ist, wir können euch beibringen, wie man mit diesem Geist lebt. Und wie man entdeckt, was er in einem Leben schaffen, schenken und wirken möchte. Wir können euch mit Sicherheit nicht mehr Heiligen Geist geben, als ihr schon mitgebraucht habt. Vielleicht habt ihr ihn aus einzelnen Bereichen eures Lebens ausgeschlossen. Dann müssen wir darüber reden, dass er Zugang kriegt zu jedem Bereich meines Lebens. Aber er ist immer ganz da und ich muss mich entscheiden, dass er jeden Bereich des Lebens ausfüllen, gestalten und betreten kann. Ich schließe diesen Teil mit ein paar ganz sachlichen Dingen ab. Wenn man in die Schrift hineinschaut, dann sieht man, dass der Heilige Geist die Eigenschaften einer Person besitzt. Gibt es viele Bibelstellen, ihr kriegt das Manuskript sowieso. Er verfügt über Wissen, über Weisheit, über Denkvermögen, Intelligenz und Verstand. Das heißt, von einem Einfluss oder einer Kraft oder einem Energiepotenzial kann man das alles nicht sagen. Er verfügt über Willen, er verfügt über Sprache, lehrt Worte. Er vermag gütig zu sein, Nehemiah 9, Vers 20 zum Beispiel. Er verfügt über Kraft und er kann lieben. Römer 15, Vers 30 liest man das. Da reden wir von der Liebe des Heiligen Geistes. Und Liebe ist eine personale Eigenschaft, ist völlig klar. Und dann setzt der Heilige Geist Akte und handelt, wie nur eine Person solche Akte setzen kann. Und wieder eine ganze Reihe von Dingen. Er regiert im Menschen. Er redet. Er bleibt, er lehrt, er erinnert, er bezeugt, er hört, wird der Welt die Augen auftun. Spricht zu Philippus, spricht zu Petrus, ruft zum Dienst, setzt in Ämter ein, sendet seine Arbeiter aus. Alle ganze Reihe von Dingen, Akte und Handeln, wie nur eine Person sie setzen kann. Und der Heilige Geist wird behandelt wie eine Person. Auch das kennen wir zum Teil. Er kann betrübt werden. Er kann belogen und versucht werden. Man kann ihn lästern und man kann ihn anrufen. Das heißt, der Heilige Geist ist jemand, der handelt wie eine Person nur handeln kann, der wird behandelt, wie man nur eine Person behandeln kann. Man kann ihn schmähen, man kann gegen ihn sündigen, man kann ihn anrufen. Letztes Moment hier drin, dass es auch der Vollständigkeit halber einmal auch angezeigt ist. Durch den Heiligen Geist haben wir das Wort Gottes. 2. Petrus 1,21. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12, da lesen wir, dass nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch. Und sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollen mit dem, was nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Apostelgeschichte 1,16 haben wir es auch. Ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas. Ein ganz starkes Wort dann ist in Johannes 16, die Verse 13, 14, kommen wir am Sonntag noch hin. Wenn aber jener, da steht dieses Ekenos, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und er wird mich verherrlichen. Und natürlich die klassische Stelle ist in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und da steht dieses griechische Wort Theopneustos. Das heißt also, alle Schrift, das ist von Gott gehaucht. Und das gleiche Wort eben wie Pneuma, Pneustos, von Gott gehaucht, der Geist als Odem Gottes, als Atem Gottes, als das, was Gott auch aushaucht. Alle Schrift ist durch den Geist inspiriert, sagen wir. 1. Timotheus 4,1 sagt der Geist deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. Das heißt also, der Geist redet sehr klar. Epheser 3, die Verse 4 und 5, daran könnt ihr es, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. In früheren Zeiten war es den Menschen nicht kundgemacht, jetzt ist es offenbart seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Und wir reden auch nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. So, das ist so ein erster Durchgang einmal. Der Geist ist vor allem als Person. Man kann mit ihm, er behandelt einen wie eine Person, er spricht zu uns, er redet, er lehrt. Und von der Grammatik her wird deutlich, es ist nicht es, sondern es ist jemand. Das ist nicht etwas, sondern er. Und dieser Geist, der zieht ein beim Menschen. Und wenn dieser Geist im Menschen wieder Wohnung genommen hat, dann ist der Mensch wieder das, wie er am Anfang von Gott gemeint hat. Das heißt, das ganze Ziel des Heils, das ist das Kommen und die Rückkehr des Geistes in den Menschen, die Heimkehr Gottes in seine Wohnung, in seine Behausung. So, wir haben noch einen zweiten Block in unserem Thema heute Abend über die Symbole des Heiligen Geistes, und ich schiebe das deshalb ein, weil ich vor allem klar machen möchte, diese Symbole, die für den Heiligen Geist verwendet werden, die beschreiben nicht sein Wesen, sondern seine Funktion, seine Wirkungen. So wirkt er. Oder sie beschreiben die Art seines Wirkens. Also nicht was er ist, sondern wie er ist und wie er wirkt. Der Heilige Geist wirkt wie Feuer, wie Wasser, wie Wind. Aber er ist eben keine Flüssigkeit. Und er ist kein Hauch. Und er ist auch keine bloße Kraft, aber er hat Kraft. Und das muss man gut unterscheiden, sonst verläuft man sich hier ein bisschen. Diese Symbole werden wir auch sehen für den Heiligen Geist, die haben ihre ganze Vorbereitungsgeschichte schon im Alten Testament. Gott hat seinem Volk in der Geschichte Zeichen und Begriffe geschaffen, die er später braucht, um sich im Neuen Testament ganz konkret mitzuteilen. Jesus selbst war im Alten Testament verwurzelt, kannte es vorzüglich. Apostel waren geschult und gelehrt im Alten Testament. Und kein Begriff, der im Neuen Testament vorkommt, wäre praktisch ohne eine Vorgeschichte, eine Vorbereitungsgeschichte im Alten Testament. Das muss man einfach im Hinterkopf mitlaufen lassen. Man kann es auch so sagen, dass das Neue Testament auf weite Strecken hebräisches Denken ist in griechischer Sprache. Also, diese Symbole des Heiligen Geistes, da möchte ich ein bisschen hineinschauen mit euch. Hintergrund jeweils Altes Testament. Gehen wir es der Reihe nach an, dass wir nicht Zeit verlieren groß. Zunächst Feuer, biblische Texte, natürlich Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer auf die Erde werfe. Dann Jesaja 4, die Verse 4 und 5 habt ihr es drin. Apostelgeschichte 2, die Verse 3 und 4 und vor Kapitel 1, Vers 8, mit dem Kommen des Geistes, der auf euch kommen wird. Und dann hast du in Kapitel 2, von die Verse 3 und 4, die Feuerzungen, die sich auf einen jeden setzen. Nun, Feuer ist zunächst Symbol der Kraft und der Gegenwart Gottes. Das fängt an bei der Berufung des Mose beim brennenden Dornbusch. Dass der Mose einen Busch zu sehen bekommt, der brennt und brennt und doch nicht verbrennt. Und dass er dann hingeht und dass er diese Erscheinung besehen will und dass er dann aus dem Busch von Jahwe angeredet wird. Gott ist in diesem Feuer, in diesem Busch da gegenwärtig. Und die Lektion ist auch bekannt, dass der Mose lernt an diesem Busch, der brennt und brennt und verbrennt doch nicht, weil er nicht aus sich selber brennt, sondern weil er brennt, weil Gottes Feuer auf ihm brennt. In Exodus 13 habt ihr es dann, dass das Volk von Gott in einer Feuersäule bei Nacht und in einer Wolkensäule bei Tag geführt wird. Bei der Reformation des Elia antwortet Gott auf dem Berg Karmel mit Feuer, um seine Gegenwart zu zeigen. Also Feuer ist ein Symbol der Gegenwart Gottes. Selbst Gott selbst ist jetzt gegenwärtig. Pfingsten mussten die Apostel verstehen, jetzt ist Gott, der selbst kommt auf einen jeden von ihnen. Gott selbst kommt jetzt, um gegenwärtig in jedem Einzelnen das Feuer zu sein. Wenn Jesus vom Heiligen Geist spricht, spricht er auch vom Heiligen Geist, durch den das Feuer Gottes auf Erden brennen wird. Feuer ist dann etwas Verzehrendes, auch das muss mitbedacht werden. Ein Bild für die verzehrende Macht Gottes. Feuer ist ausgesprochen hungrig, Feuer frisst alles auf. Und das ist eine wichtige Lektion auch für uns immer wieder, wenn so von der Hingabe an den Heiligen Geist die Rede ist, von einer Verzückung im Heiligen Geist, dann meinen viele, Geisterlebnisse sind etwas, das mich antörnt. Ich werde jetzt was Besonderes, ich werde jetzt wichtig und wesentlich. Und vergesse dabei vollkommen, dass das Feuer Gottes immer auch verbrennt. Das heißt, es bleibt von mir nichts übrig. Das wohlgefälligste Opfer des Alten Testaments ist das Ganzopfer des Brandopfers. Wer Gott zeigen wollte, wie hingegeben er an ihn war, brachte ihm ein Brandopfer. Und beim Brandopfer blieb nichts übrig für den Opferer. Da wurde auch nicht nachher noch gefeiert und in fröhlicher Runde gegessen. Beim Brandopfer wurde das gesamte Opfer auf den Altar gebracht und vom Feuer verzehrt. Das heißt, wer sich hingibt und wer sich hineingibt in das Feuer des Heiligen Geistes, der wird nicht selber wichtig, sondern Gott wird verherrlicht. Er selbst verschwindet. Am Ende werden die Leute Gott preisen, aber über dich wird kein Mensch womöglich mehr reden. Denn von dir bleibt nur ein Häufchen Asche, alles andere wurde verbrannt und der Rauch stieg zum Himmel zu einem lieblichen Geruch. Der Geist ist mit Sicherheit nicht ein Geist narzisstischer Selbstverwirklichung, wo ich jetzt groß rauskomme und wo ich zeigen kann, wie vollmächtig mich der Heilige Geist mit Gaben ausgerüstet hat. Nein, wenn der Heilige Geist wirklich in den Menschen brennt, werden die Leute letztlich groß von Gott reden. Du verschwindest. Und wer sich auf den Altar Gottes begibt, der wird verbrannt zum lieblichen Geruch für Gott, zum Heil für die Welt. Aber von dir bleibt nichts übrig. Paradox, wer sich total verliert, der hat sich wirklich gefunden. Nichts ist letzten Endes erfüllender als ein Leben, in dem man verheizt wird für Gott. Und wer sich behalten will, von dem bleibt am Schluss nur ein Häufchen Elend übrig. Wer sich hingibt, lebt erfüllt. Die Hingabe an Gott setzt nicht uns Denkmäler. Gott wird verherrlicht. Feuer läutert und reinigt. Der Heilige Geist brennt das Unreine aus dem Menschen heraus. In der Schrift ist mehrfach die Rede vom Läutern des Silbers und des Goldes. Da wird alle Unreinigkeit herausgeschmolzen. Wir haben das uns zeigen und erklären lassen, auch im Timnerpark da, bei diesen Bergwerken da. Und die haben das gesagt, ja, da holt man aus dem Berg natürlich eine ganze Menge Erz, das aber vermischt ist mit Gestein und vermengelt und vermergelt da. Und dann kommt das in den Pott rein und dann wird ordentlich Gas gegeben, da was Feuer angeht. Und in der Hitze löst sich das Edelmetall vom Gestein. Und das Gestein und das Zeug, das wertlose ist, das schwimmt oben, weil das Wertvolle, die Edelmetalle vom spezifischen Gewicht her schwerer, eben nach unten sinken. Und dann schöpfst du diese Schlacke ab und dann bleibt das Wertvolle übrig. Aber auch da wieder, Läuterung, das ist oft ein schmerzhafter Prozess, aber es geschieht, dass das Wertvolle übrig bleibt. Dann Feuer breitet sich aus. Der Jesus Christus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, euch ein Feuer im Ofen der Kirche anzuzünden, damit ihr euch schön daran wärmen könnt. Jesus sagt es in Lukas 12, 49 ganz klar, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, die Erde lichterloh anzuzünden, darum ging es ihm. Und es ist noch nicht das Gerichtsfeuer, Bivin erklärt das ein bisschen anders, aber bin da vorsichtig. Nein, nein, er will, dass wir wie Brandscheiter hinausgeworfen werden in die Dürre und Trockenheit dieser Welt und es soll alles zu brennen anfangen. Und das geschieht halt, dass die Menschen Feuer fangen für Christus. Und das geschieht meistens nicht, wenn wir uns gemütlich in kleine Zirkel in unseren Kirchen zurückziehen und in vertrauten Runden beieinander bleiben. Wenn man das einmal so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass sich das Evangelium ausbreiten soll, wie ein Feuer um sich greift und alles letzten Endes erfasst. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann wird natürlich auch etwas deutlich, dass die Apostelgeschichte im Grunde ein recht tragisches Buch ist. Denn du findest in der Apostelgeschichte von Anfang an diese Bockbeinigkeit der ersten Apostel, die es einfach nicht fertig bringen, den Befehl Jesu in alle Welt hinauszugehen, zu erfüllen. Er hat es ganz klipp und klar gesagt, sollt meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und wo bleiben sie? Sie hocken in Jerusalem. Oberhocker ist Petrus. Und durch ein Wunder Gottes muss er dazu getreten werden, dass er begreift, auch die Heiden brauchen das Evangelium. Und nachdem er beim Cornelius gewesen ist, geht er wieder zurück nach Jerusalem und setzt sich wieder ins warme Nest der Judenchristenheit. Und erst in der zweiten größeren Verfolgung, die über die Gemeinde in Jerusalem geht, da bequemt sich Petrus endlich, nachdem er auch noch ins Gefängnis geraten ist und erst durch ein Wunder Gottes wieder herausgehauen wird, da bequemt er sich, aus Jerusalem zu verschwinden. Und erst der alte Petrus gelangt schließlich nach Rom und predigt den Heiden. Aber der Apostel hat lange gebraucht, um zu begreifen, was schon das Alte Testament gesagt hat. Von der Urgeschichte an hat Gott bestimmt, dass das Heil für alle Welt ist. Und das scheint die größte Schwierigkeit zu sein bis zum Jahr 2025. Gemeinden, die sich sammeln, nette Atmosphäre, gutes Klima, Leute fühlen sich wohl und bleiben zusammen. Klicken zusammen, kleben aneinander und dann geht man nicht raus. Man hat eine Philosophie daraus gemacht, dass man eine Berufung haben muss, aufs Missionsfeld zu gehen. Du musst keine Berufung haben, aufs Missionsfeld zu gehen. Die Berufung ist längst ausgesprochen. Du musst die Erlaubnis haben, zu Hause zu bleiben. Muss ja nicht gleich Afrika sein. Dein Feld beginnt sicher in deiner Nachbarschaft. Aber der Ruf zu gehen und zu sagen und zu zeugen und es auszubreiten und sich senden zu lassen, das ist allen gegeben. Wir müssen uns keine Berufungen ausdenken. Man muss nur die schon ergangene Berufung endlich annehmen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, ich will da niemandem das Herz schwer machen, ist auch nicht ganz einfach, aber ich würde sagen, verweigerte Sendung führt die Gemeinde in Geistvergessenheit. Denn Sendung, das ist die Leidenschaft des dreieinigen Gottes. Und wenn Gemeinden sagen, nee, stehen wir nicht zur Verfügung dafür, dann ist der Geist aus der Gemeinschaft womöglich längst fort, nicht aus dem individuellen einzelnen Herzen, da bin ich vorsichtig. Aber wenn Gemeinde sagt, Sendung ist bei uns nicht dran, dann sagt der Geist, ja dann tschüss. Ich bin nicht da, eure Heiligkeit da weiter zu pflegen, sondern ich will, dass ihr geht. Feuer soll sich ausbreiten. Und Feuer wärmt und leuchtet. Und wir sind durch den Geist auch Licht der Welt und bringen die Wärme und die Liebe, die diese Welt so dringend braucht. Das zweite Symbol ist Wasser. Biblische Texte, vor allem Johannes 7, 38, wo Jesus das ganz klar anspricht beim Laubhüttenfest. Am letzten Tag des Festes, der der höchste war, wir kommen nochmal drauf zurück, trat Jesus auf und rief, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren, nicht von dessen Leib, sondern aus seinem Inneren, aus der Leibeshöhle, Koilia steht da im Griechischen, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da und Jesus war noch nicht verherrlicht. Nun zunächst, Wasser ist Symbol des Lebens und der Frische. Es ist beim Wasser immer an Wasser zu denken, das nachfließt, kein Zisternenwasser, nicht einmal Brunnenwasser. Es geht um Quellwasser, auch kein Grundwasser, sondern lebendiges Wasser, fortwährend nachfließend, fortwährend sich erneuern. Heißt natürlich ganz schlicht und einfach, wir leben nicht aus dem Wasser von gestern. Wir leben immer aus dem Wasser, das heute fließt, von Moment zu Moment. Tag und Nacht, fließend, ohne Unterlass. Der Heilige Geist ist unerschöpflich. Es gibt auch keine geistlichen Konserven, auch eine Bibelschule ist keine spirituelle Konservenfabrik, wo man sich geistliche Dosen auffüllt, im Rucksack mitnimmt und dann von einer spirituellen Dauerwurst auf Jahre hinaus zu leben. Es geht immer ums Heute. Heute mit Gott leben. Und manchmal ist auch das wieder sehr tragisch, so bestimmte Figuren, die vor 20, 30 Jahren einmal in der Bibelschule waren und die Augen verdrehen in seliger, nostalgischer Erinnerung, die Fackelträger da und als Peter noch war und als der Major noch jung war und ich habe mich damals bekehrt vor 40 Jahren als einer der Erstgeburten vom Schloss und wenn du dann schaust, ja und? Jetzt ist vieles steril, vertrocknet, stecken geblieben. Man kaut auf dem Gestern herum. Dann kommen die Geschichten aus der guten alten Zeit, nostalgisch verklärter Rückblick. Gibt es in jeder Gemeinde, gibt es in jedem Werk, das einmal eine Zeit des Aufbruchs erlebt hat. Ihr Lieben, der Geist Gottes ist frisch, ist lebendig, ist ausgesprochen dynamisch. Und wenn du nicht den Mund voll hast von dem, was er dir heute gegeben hat, dann sei vorsichtig, immer nur wieder zu kauen, was gestern gewesen ist und wie das gestern war. Es kommt darauf an, heute mit ihm zu leben. Heute aus Gott leben. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht, aber heute ist Gott für mich da. Heute will er mit mir reden, von mir gefragt werden, meine Kraft sein. Heute gilt mir seine Liebe und Fürsorge und ich muss es jetzt ergreifen. Und so ein vertanes, belanglos gebliebenes Leben ist immer die Summe von ungenützten Momenten, Chancen und Gelegenheiten. Nein, vergeudetes Leben, das ist nicht einfach so ein Mega-Crash, wo man die Karre an die Wand fährt. Gibt's auch. Nicht so knapp. Aber so ein provisorisches Dasein ohne Ziel, ohne Konzept, irgendwie so halt alles mitnehmen an Gelegenheiten, so von Leben, von der Hand in Mund, provisorisches Dasein, so ein Leben wie die Hühner auf dem Hühnerhof. Das habt ihr sicher schon einmal beobachtet hier, wie die Hühner am Hühnerhof da so leben. Da tuckert das Huhn so vor sich hin, dann sieht das Huhn da vorne ein Korn und macht das Pack. Dann sieht das Huhn halb links ein Korn, haut einen Blinker raus und macht es wieder Pack. Und dann ist der halb links hinten wieder ein Korn und Pack, 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 Pack. Und so pickt sich das Vieh durchs Leben und endet, wie Hühner zu Enten pflegen. Kopflos in einem Kochtopf. Nein, es ist nicht der große Crash, sondern die Summe der nicht genutzten Momente, der nicht ergriffenen Chancen und Gelegenheiten. Heute muss man wach sein für das, was Gott durch mich tun möchte. Es gibt Wahrheiten, die hat Gott in der Vergangenheit, in der Geschichte festgemacht. Oh ja, und auf die kann ich mich immer berufen. Aber das Erleben Gottes, das ist heute. Und die Geschichte eines geistlichen Lebens besteht aus den zahllosen Momenten des Jetzt und Hier und Heute, wo ich Gott als lebendig erfahre. Heute mit Gott leben heißt auch, meine Vergangenheit ist erledigt und abgeschlossen. Heute mit ihm leben heißt, da steht nichts mehr gegen mich auf. Meine Sünde ist getilgt und wird mir nicht täglich vorgehalten. Und sie wird mich auch nie wieder einholen. Das ist alles schön und wahr. Und heute mit Gott leben heißt dann auch, dass ich nicht in der Rückwendung leben muss, fixiert auf erlebte Sündhaftigkeit. Heute ist Gott die Kraft, Sünde zu überwinden. Heute gelten seine Verheißungen. Heute mit ihm leben. Und dann brauche ich auch keine Angst vor der Zukunft haben, denn er wird immer dabei sein. Wasser fließt immer nach. Es ist ein Symbol des Lebens. Wasser ist übrigens deshalb auch so wichtig. Es ist wichtiger sogar als Brot. Ohne Essen kann man es eine ganze Weile aushalten. Ohne Wasser nicht sehr lange. Ohne Luft schon gar nicht. Wasser reinigt. Der Heilige Geist reinigt durch das Wort Gottes. Dieses Wort ist nicht dazu da, um jetzt viele Worte zu machen, sondern das Wort will reinigen. Und wie es so ist, eine wichtige Lektion darin, über Rückwendung habe ich schon geredet, aber ich weiß ja nicht, wie ihr euch reinigt. Manche baden ja auch gerne in einer Wanne, das ist natürlich auch ein bisschen verkorkst, nicht? Da liegt nur 20 Minuten dann im eigenen Dreck, aber gut, lassen wir das einmal weg. Manche dann, die meisten duschen dann natürlich, ne? Und ihr wisst, wie das gemacht wird, Wasser aufdrehen, Seife anbringen da und aufschäumen lassen und so weiter, irgend so ein Gel, und dann wird das so ein schöner grau-grüner Schaum, ne? Und den spült man dann ab, und bevor das da unten im Ausguss versickern kann, stellt man die Ferse rein, angelt nach einem Fläschchen da oben im Regal. Da stehen schon 347 andere Fläschchen mit graugrünem Schaum, holt sich ein leeres Fläschchen runter und schöpft dann so die ganze Drecksbrühe ab, stopfelt es zu, stellt es hin, damit mir ja immer vor Augen bleibt, was ich für eine Mistkrücke bin. Dreckig, schmutzig, meine Sünde. Nee, so machst du es nicht. Du machst dich nass, seifst dich ein, spülst ab und lässt das Zeug im Abguss verschwinden. Man sammelt das nicht an. Und ich muss nicht in dieser Rückwendung leben. Mir ist vergeben. Ist aus, vorbei, versenkt in die Tiefen des Meeres, weggewaschen, abgewaschen. Denn, wie gesagt, Wasser reinigt. Und ich brauche es nicht in der Rückwendung leben. Wasser stillt den Durst, vor allem den Lebensdurst. Das ist ganz besonders so der Fall bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben trinkt. Wasser stillt den Durst. Der Heilige Geist stillt den Lebensdurst. Durch den Heiligen Geist wird dieser ganz elementare Lebensdurst gestillt. Interessant, ich habe es vorhin schon gesagt, die Seele im Hebräischen hat dieses Wort die Bedeutung Nefesh, und das Wort heißt eigentlich Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Ne? Haben wir immer gedacht, die Seele, das wäre so etwas Edles, ein Schmarrn. Nee, die Seele ist das Dürstende, das Verlangende, das Hunger, das immerzu schlucken möchte, das unersättlich ist. Und ja, sagt Gott, so habe ich die Seele geschaffen. Ich habe sie so geschaffen, dass sie an den Dingen dieser Welt niemals genug kriegen kann. Aber ich als Erfüllung, das reicht aus. Wenn ich die Seele erfüllen kann, dann wird der Lebensdurst gestillt, dann wird der Lebenshunger gestillt. Gott schuf die Seele so, dass sie nur von dem erfüllt werden kann, der sie geschaffen hat. Und natürlich, Wasser verbreitet sich, auch das ist eine schöne Sache, dringt überall ein, dringt überall heraus. Seinen eigentlichen Zweck erfüllt das Wasser nie im Rohr, im Behälter. Seinen Zweck erfüllt es erst, wenn das Land besetzt ist. Und der tiefste Wunsch des Heiligen Geistes ist, herausgelassen werden und ausgebreitet werden. Wasser dringt sogar in Mauerwerk ein und entgegen den Gesetzen der Schwerkraft steigt es nach oben, habt ihr alle schon erlebt. Der Geist ist bereit, jede kleinste Ritze zu erfüllen. Und Wasser heilt, es ist das allererste und einfachste Mittel zur Wundversorgung. Wunden werden ausgewaschen, um Entzündungen zu verhindern. Ein drittes Symbol für den Heiligen Geist ist das Siegel, Epheser 1, Vers 13, dann Epheser 4, Vers 30. Und Epheser 1, 13 sagt, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ein paar andere Referenzen stehen auch noch hier. Nun, eine Versiegelung bezeichnet den Abschluss einer Handlung, ein Vertrag, wenn der abgesiegelt wurde, dann war dieser Vertrag auch bindend. Verträge werden bindend, sobald sie versiegelt sind. Notarielle Abmachungen werden mit einem Siegel versehen. Siegelung heißt einfach, die Handlung ist abgeschlossen, der Vertrag ist bindend in der jetzt gegebenen Form. Das heißt, das Siegel steht auch an Eides statt. Wenn wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, heißt das, Gott hat hier seinen Eid an Abraham, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden sollen, erfüllt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Vertrag ist bindend. Gott hat sich verpflichtet. Da schwingt auch etwas mit von Heilsgewissheit natürlich. Gott hat uns in einer abgeschlossenen Handlung zu sich übernommen und sich persönlich dafür verbürgt, dass es jetzt auch so ist. Siegel ist Echtheitszeichen. In meinem Ehering, da ist eine Punze drinnen, die sagt, wie viel Goldgehalt dieser Ring da hat. So viel an dieser Legierung ist also echtes Gold. Der Geist, das ist ein Echtheitszeichen. Das heißt natürlich auch, es gibt Imitation. Man kann sehr vieles nachahmen, nachmachen. Man kann Geistlichkeit imitieren. Man kann die Sprache lernen, die Kopfhaltung lernen, man kauft sich die richtige Bibel und den richtigen Umschlag dazu und man lernt die Lieder und besucht die Veranstaltung und nickt, wenn andere nicken, lernt den richtigen Zungenschlag. Man kann ganz vieles imitieren. Darum ist es für Außenstehende nicht immer mit letzter Verbindlichkeit zu klären, ob da einer wirklich Christ oder nicht ist. Das einzige Echtheitszeichen, ob der Heilige Geist im Herzen ist oder nicht. Die letzte Wahrheit über ein Leben weiß sowieso nur Gott. Aber das eigene Herz sollte es auch wissen. Und es gibt eine ganz einfache diagnostische Frage. Und die stelle ich dann schon mitunter. Hast du den Heiligen Geist? Und wenn dann jemand sagt, ich bemühe mich, dann sage ich, setzen. Wir müssen reden. Man kann sich nicht bemühen, den Heiligen Geist zu haben. Er ist gekommen und er ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist ungefähr zu sagen, ich bemühe mich, da den Heiligen Geist zu haben. Das ist ungefähr zu sagen, so sinnvoll wie ich bemühe mich, heute gefrühstückt zu haben. Mumpitz, ich habe gefrühstückt. Siegel ist dann auch ein Eigentumszeichen. Und im Buch der Offenbarung wird vor allem in den Versen 1 und 7 vom Kapitel 7 das besonders angesprochen. Da wird noch einmal geredet von der Versiegelung der Gläubigen mit dem Heiligen Geist. Und in Offenbarung wird dann stark angesprochen, dass das Siegel an der Stirn ist. Also einerseits Eigentumszeichen, gehört Gott, da hat Gott seinen Stempel drauf gedrückt, so wie man das früher auch dann bei Schafen gemacht hat, Clips in Ohr oder irgendein Farbfleck da hinten auf dem Rücken und so weiter. Siegel ist Eigentumszeichen, ich gehöre Gott. Also das ist es. Da ist ein Vertrag abgeschlossen, der ist bindend. Gott hat sich verpflichtet. Und durch seinen Geist ist er echt und gegenwärtig und es wird nichts da zu imitieren sein. Und es ist ein Eigentumszeichen. Und dass das Siegel dann in der Offenbarung an der Stirn ist, das bedeutet, wir brauchen klaren Kopf, bewahrtes Denken, das in schwierigen Ereignissen, die kommen, Endzeit oder endzeitähnliche Verhältnisse, dass man nicht ein verdüstertes Gemüt bekommt unter den Ereignissen, noch verworren oder einen geängsteten Geist hat. Und in der Versiegelung empfangen wir das Angeld auf unser himmlisches Erbe. Das ist praktisch auch wieder so eine Vertragsgeschichte. Im Angeld habe ich ein Anrecht auf den ganzen Besitz. Und wenn der Geist mir als Angeld gegeben ist, dann heißt das, jetzt hast du die erste Rate, du hast den Vorschuss da, aber das ist die Gewissheit, das Ganze kommt dann noch nach. Also Siegel, dann Öl, auch ein interessantes Symbol. Matthäus 25, Vers 3, bei den törichten Jungfrauen haben wir das Thema. Natürlich Psalm 23, Vers 5, du salbst mein Haupt mit Öl, Psalm 104, Vers 15 kommt es vor und so. Wichtig, wenn man das Bild wieder entfaltet, Öl ist Brennstoff für Lampen. Öllämpchen war der übliche Beleuchtungskörper im Orient, ohne Öl gibt es kein Licht. Das heißt, der Heilige Geist ist auch die Energie für unser Lichtsein in dieser Welt. Geistliche Probleme sind fast immer Energieprobleme. Ohne Energie bleibt nur Zwang oder Gesetz oder ohne Energie Burnout, eben Ausbrennen. Der Heilige Geist, wir werden das noch sehen, der gibt die Kraft zu tun, was das Gesetz gebietet. Und Gesetz ist dann die Beschreibung dessen, was der Geist wirkt. Und im Geist wird das Gesetz nicht beiseite geschafft, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, ist wichtiger heute denn je. Aber der Geist eben die Energie für unser Lichtsein in der Welt, dass wir leuchten eben, weil er in uns ist. Öl ist dann auch ein Schönheitsmittel. Es geht einmal mehr darum, den Charme der Kinder Gottes, der Heilige Geist macht die Leute schön. Und man darf das ruhig mal auch so andeuten, es ist nicht am heiligsten und gottgemäßesten, wenn man in dunkelschwarz daherkommt und mit sauertöpfischer, ernster Miene zum Lob Gottes zusammenkommt. Das ist vielleicht so ein kleines Missverständnis. Doch Trauer, die man über Sünde trägt, ist in Ordnung. Aber das braucht immer auch ein Gegengewicht in der Freude über die Erlösung. Wenn man über das nachdenken möchte, dann gibt es da viel Freiheit nach der eigenen Kultur und nach dem eigenen Geschmack zu überlegen, wie sich Freude in allem ausdrücken kann, in der Kleidung und im Rahmen und überhaupt. Und nein, das sind nicht Äußerlichkeiten, sondern Gott hat Geschmack. Gott mag etwas, das schön ist. Muss ja nicht luxuriös sein mit Goldknäufen, aber dass es schön und geschmackvoll ist, auf jeden Fall. Also Heiligkeit so als muffig, düster, einfallslos, nicht so mein Fall. Öl ist eine Arznei, lindert Schmerzen. Öl bei den Schafen im Psalm 23, das ist so ein Schutzmittel gegen Insekten. Der Hirte salbt mit diesem Öl die Nasen, die Ohren, die Nase und rund ums Maul, damit sich dort keine Fliegen niederlassen, ihre Eier hineinlegen und so die Schleimhäute infizieren. Und mit Öl werden die Tiere zugleich auch an den genannten Stellen gereinigt. Und ganz wichtig, Öl, damit wurden Könige und Priester gesalbt, auch Propheten, aber da war die Salbung kein offizieller Akt wie bei König und Priester. Beim Propheten war es seine Geisterfülltheit sowieso unübersehbar. Durch Salbung werden die Könige geadelt aus dem Hirten. David wird König David. Öl zur Salbung wurde nach einem Spezialrezept hergestellt. Es musste absolut unvermischt und unverfälscht sein. Damit wird ausgedrückt, was in diesem Amt und unter dieser Salbung geht und was eben nicht geht. Man kann nicht alles beimischen, was einem irgendwie so in den Sinn kommt. Salbung steht auch am Anfang des Christseins. Da bekommen wir die Berufung und die Salbung als Könige und Priester. Das ist interessant, Johannes Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 20 und 27. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Und die Salbung dann, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern seine Salbung lehrt euch alles. Und es ist wahr und keine Lüge. Das ist deshalb so interessant, weil immer wieder dieser Gedanke herumgeistert, dass man irgendwann später in einem zweiten Schritt die Salbung mit dem Heiligen Geist bekommt. Mumpitz. Gehört von Anfang an zum Grundbestand eines geistlichen Lebens. Man wird nicht nachträglich für irgendetwas gesalbt, sondern wenn der Heilige Geist kommt, dann ist er eben auch diese Salbung, die mich zu Königen und Priestern macht, so wie das dann im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum. Also, wir sind alle, in denen Christus wohnt, alle, wo der Heilige Geist eingezogen ist, da sind wir alle gesalbt und haben eine Rolle als Könige und Priester. Im Heiligen Geist haben wir blaues Blut. Der Heilige Geist macht uns zu Königen. Und wir sind Kinder des Königs der Könige. Das Symbol des Windes darf noch angesprochen werden. Apostelgeschichte 2, Verse 2 und 4. Großer Text ist dann Hesekiel 37, wo der Odem Gottes da so in dieses Feld mit toten Gebeinen da hineinfährt und dann kommt das schön langsam zum Leben und so weiter. Und natürlich der Wind kommt auch vor bei Johannes 3, da sehen wir morgen noch was dazu. Wind ist etwas Geheimnisvolles. Wind kann man nicht sehen. Vom Wind sieht man immer nur die Auswirkungen. Tanzende Blätter oder Blätter, die dahergeweht werden oder eine Staubwolke, die angeweht wird. Wind selbst sieht man nicht. In Johannes 3 steht übrigens nicht, der Geist weht, wo er will. Nein, da steht, der Wind weht, wo er will. Und Jesus will hier dem Nikodemus klar machen, dass er als Nicht-Wiedergeborener überhaupt keine Ahnung hat, was einen von Geistgeborenen überhaupt bewegt. Also es steht nicht darum, dass man den Geist nicht festlegen soll und so weiter. Sondern es geht darum, dass da eine Wirkung ist von etwas, wo man die Ursache nicht sieht. Und das letzte Symbol ist das Symbol der Taube. Das ist ein seltsames Symbol. Wir haben den Text in Matthäus 3, 16 und 17, wo der Geist Gottes auf Jesus herniederfährt, in Gestalt einer Taube. Übrigens, Jesus hat bei dieser Gelegenheit den Heiligen Geist nicht empfangen, den hatte er von Anfang an. Die Taube war das Zeichen, auch das öffentliche Bekenntnis, dass er für sein Amt auch den Geist braucht. Und das Zeichen der Taube war für den Johannes und letzten Endes für das Volk, dass die wissen, was es geschlagen hat. Die Taufe Jesu am Jordan, das war seine Amtseinführung, das war nicht sein Geistempfang, das war alles zeugnishaft, dass er sagt, ja, für meinen Dienst, ich brauche die Salbung, ich muss gewaschen werden, ich muss ins Amt eingeführt werden, wie ein ordentlicher Priester. Ich brauche den Geist für meinen Dienst und darum kommt der Geist als Zeugnis da in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Die Taube steht für Liebe, Sanftmut und Arglosigkeit. Darf man sich auch merken, der Heilige Geist wirkt in Liebe, Sanftmut und Arglosigkeit. Bei den Taubenarten in Israel fällt auf, dass die Partner sehr zärtlich zueinander sind. Sie gurren sich an, aber sie knurren sich nicht an. Sie schreien sich nicht an. Es ist nicht unbedingt eine Gabe des Heiligen Geistes, Leute anzuschreien. Lautstärke ist sowieso kein Kriterium für Vollmacht. Die Taube gurrt, ist vielleicht auch ein sehr schöner Hinweis darauf, auf die Art des Umgangs des Heiligen Geistes mit uns, sanft, behutsam, trotzdem fest und klar, bestimmt, aber ohne diese schneidende Härte. Taube steht auch für Treue. Die Taubenart, die da gemeint ist in Israel auch, die hat einen ganz besonderen Wesenszug, sie wählt nur einmal im Leben einen Partner. Sie ist also ausgesprochen treu. Ich habe mir das schildern lassen von jemandem, der sich mit dieser Taubenart etwas näher beschäftigt hat. Wenn ein Partner von so einem Taubenpärchen durch einen Falken geschlagen wird oder sich sonst irgendwie zu Tode kommt, dann kann das passieren, dass der noch lebende Partner sich neben dem Toten, wenn er ihn findet, zu Tode singt. Frisst nichts mehr, trinkt nichts mehr, weicht nicht mehr von der Seite des getöteten Partners und sinkt, bis ihn die Kraft verlässt und er schließlich stirbt. Diese Tauben halten sich schon im Leben die Treue bis zuletzt und sie lassen sich dann selbst am Ende nicht in Stich. Gab es eine ganz wesentliche Lektion darin, der Heilige Geist ist absolut treu. Johannes 14, 17 ist gesagt, er soll bei euch sein ewiglich oder noch deutlicher vom Urtext her, er bleibt bei euch ewiglich. Da steht das griechische Meno für bleiben drin, so diese innigste Verbindung. Der Geist kommt, verbindet sich mit uns und bleibt. Und du kannst ihn nicht vertreiben, du kannst ihn dämpfen, du kannst ihn betrüben, du kannst ihn von mir aus in der Besenkammer deines Lebens einschließen. Aber er zieht nicht aus. Ganz ähnlich wie in Johannes 15, Vers 4, engste Verbindung. Heilsgewissheit besteht ja nicht darin, wie fromm und treu ich bin, sondern wie treu Gott ist. Und das Wort für Glauben im Alten Testament wird auch übersetzt zum Kern vorstoßen, zum Wesen der Sache vorstoßen. Tja, und das Wesen Gottes ist schon im Alten Testament treue Liebe. Das Wort für Liebe im Alten Testament ist auch Treue. Und wenn ich zum Kern vorgestoßen bin, dann ist das, dass ich erkannt habe, Gott ist treu und er lässt mich nicht mehr im Stich. Die Taube lehrt uns dann auch noch Reinheit. Die Taube ist das einzige Federvieh, das geopfert werden durfte. Die Taube galt als rein. Der Rabe, den der Noah auffliegen ließ von der Arche, gehört zu den Tieren, die sich vom Aas nähern. Der fühlt sich eher im Dreck wohl. Die Taube kehrt erst da nicht wieder zurück, als sie reine Nahrung gefunden hat. Tauben achten auf sauberes Gefieder, putzen sich ständig und lieben es, rein und sauber zu sein. Und das Letzte, die Taube, lehrt uns Fürsorge. In 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, da schwebt der Geist Gottes über dem Wasser. Und das Bild für Schweben ist ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen, der sich schützend über der Schöpfung ausbreitet. Bewahrende, das Böse abwehrende, über der Schöpfung wachende Macht des Heiligen Geistes. Und da hat der Heilige Geist auch die Flügel ausgebreitet über Gottes neuer Schöpfung, die in uns angefangen hat und bringt uns durch. So, das ist also die Taube und sie lehrt uns Fürsorge. Hier möchte ich es lassen, mit uns beten und dann auch noch ein Segenswort sprechen. Herr Jesus Christus, wir möchten diese Dinge zu Herzen nehmen, annehmen, lernen, uns korrigieren lassen, zurechtbringen lassen und vor allem immer wieder wissen, du bist da und du bleibst da. Und du willst dich entfalten in unserem Leben. Und du willst unser Leben wie ein frisches, lebendiges Wasser beleben. Dass wir heute mit dir leben, jetzt. Und dass wir diese Zeit nutzen und unser Leben nicht so eine Aneinanderreihung von nutzlosen Momenten ist, sondern dass es dich ehrt und ausdrückt. Danke, dass du auch reinigst und dass wir nicht in der Rückwendung leben müssen, dass wir nach vorne schauen können. Uns ist vergeben und es steht nie wieder gegen uns auf. Es ist geblutet, gestorben, bezahlt und wir dürfen nach vorne schauen und mit dir gehen. Und so danken wir dir einfach für dein Leben, deine Gegenwart. Überhaupt, dass das Ziel des Heils dein Kommen ist und dass nicht wir darauf warten, bis wir in die Ewigkeit abgeholt werden, in den Himmel kommen, sondern dass wir unser Leben so leben dürfen, dass dein Himmel jetzt durch uns auf die Erde kommt. Dafür danke ich dir, dass das unsere Berufung ist. Wer kann, darf aufstehen zu einem Segenswort. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.